DW Menschen und Märkte.
Neuer Sanktionsdruck. Die USA wollen keine Ausnahmeregelungen mehr für iranische Ölexporte. Neue Bedenken gegen die Fusion von Commerzbank und Deutsche Bank gibt es wohl Widerstand von ganz oben. Und neue Konkurrenten wie Disney und Apple, dem Streamingdienst Netflix, den Kampf ansagen. Das und mehr sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Die US-Regierung lässt ihren Worten nun wohl Taten folgen. Die im November bereits in Kraft gesetzten Sanktionen gegen den Iran bekommen ab dem 2. Mai eine neue Qualität. Denn dann soll es für Ölimporte aus dem Iran keine Ausnahmeregelungen mehr geben. Damit wollen die USA die Ölausfuhren aus dem Iran auf Null setzen und das Land wirtschaftlich schwächen. Bisher konnten nämlich insgesamt 8 Länder noch Öl aus dem Iran beziehen, darunter wirtschaftliche Schwergewichte wie Japan, Indien und China. Konrad Busen berichtet.
Bei den Iran-Sanktionen ziehen die USA jetzt also kräftig die Daumenschrauben an. Wobei die US-Regierung nicht müde wird zu betonen, wir haben die Lage im Griff. Die Botschaft versucht, US-Außenminister Pompeo in Washington zu verbreiten.
I want to emphasize that we have used the highest possible care in our decision to ensure market stability.
Ich möchte betonen, dass wir die größte Sorgfalt walten lassen, um Marktstabilität zu sichern, sagt Pompeo. Außerdem arbeitet die US-Regierung mit anderen großen Förderländern daran, den Einfluss auf die Preise so klein wie möglich zu halten.
And we've been working with major oil producing countries to ensure the market has sufficient volume to minimize the impact on pricing.
Das ist schon mal gründlich schiefgegangen. Der Preis für ein Fass Rohöl aus der Nordsee ist um knapp 3% gestiegen nach der Ankündigung der US-Regierung, Ausnahmen von den Iran-Sanktionen für Länder wie China, Indien, Türkei nicht länger zulassen zu wollen. Der Iran und sein Öl sollen keine Chance mehr haben auf dem Weltmarkt. Marktexperten haben allerdings Zweifel, ob die Amerikaner wirklich die Lage so im Griff haben. Libyen, Venezuela, das sind auch Faktoren, die im Ölhandel negativ wirken. Und Länder wie Saudi-Arabien und die Emirate dürften die Situation nutzen wollen, um ihre Gewinne in die Höhe zu treiben. Andreas Lipko, Marktexperte von Comdirect.
Sodass natürlich auch dann zum Beispiel Saudi-Arabien und die anderen ölexportierenden Länder dahingehend erstmal warten und natürlich gucken, wie weit es dann nach oben geht und dementsprechend ihre Barrels dann teurer verkaufen können.
Fakt ist, die USA selbst können es verkraften, wenn Iran am Ölmarkt ausfällt. Die USA sind selbst Ölexporteur. Sie brauchen kaum Öl aus dem Ausland.
Ich glaube, dass hier das Wichtige erstmal ist, dass dieser gestiegene Ölpreis wirklich eher Länder wie zum Beispiel in der EU oder dann eben auch in anderen Staaten wie zum Beispiel China dann eher treffen wird als zum Beispiel Nordamerika.
Und Deutschland? Die Wirtschaft hier? Was ist hier zu befürchten, wenn jetzt die Ölpreise noch weiter steigen? Ulrich Kater von der DK Bank.
Wir sind mit dem Ölpreis trotz der Steigerung jetzt, ja, wir haben 40% Rohölpreissteigerung erlebt in diesem Jahr, aber vom Niveau immer noch nicht hoch, weil wir im letzten Jahr einen deutlichen, sehr, sehr deutlichen Ölpreisrückgang ja wieder hatten.
Und ab wann muss man sich in Deutschland Sorgen machen?
Die 100 Dollar pro Barrel-Marke, das ist schon eine Schwelle, wo dann tatsächlich jeder hinschaut und wo die Konjunkturanalysten dann auch sehr, sehr vorsichtig wieder werden, aber bis dahin ist noch ein bisschen Luft und wir rechnen nicht damit, dass der Preis so weit hochgeht.
Für den Moment also noch keine allzu großen Sorgen. Außer im Iran selbst. Dort ist die Wirtschaft letztes Jahr um 4% geschrumpft. Für dieses Jahr wird ein Minus von 6% erwartet.
Konrad Busen berichtete. Und das Thema wollen wir nun noch etwas vertiefen. Mein Kollege Andreas Becker hat mit dem Rohstoffanalysten der Commerzbank Eugen Weinberg gesprochen und ihn gefragt, welche Auswirkungen die verschärften Sanktionen auf den Ölpreis haben könnten.
Der Ölmarkt befindet sich schon seit einiger Zeit in einem Angebotsdefizit wegen freiwilliger Produktionskürzungen seitens der OPEC und unfreiwilliger Produktionsausfälle in Venezuela. Fehlen dem Markt aktuell schon 500.000 Barrel pro Tag. Und sollten jetzt tatsächlich die Ausnahmegenehmigungen, die bis heute gegolten haben für die iranischen Exporte, komplett wegfallen, dann könnte diese Lücke bis auf 2 Millionen Barrel pro Tag ansteigen. Da kann man in so einer Situation einen Ölpreisanstieg in weit über 80 Dollar nicht ausschließen. Für wahrscheinlich halten also die Märkte momentan eher das Szenario, in dem einige Länder, insbesondere China, aber auch vielleicht Indien, weiterhin Ausnahmegenehmigungen bekommen oder sich an den Sanktionen nicht beteiligen.
Gleichzeitig ist der US-Präsident Trump ja ein großer Freund von niedrigen Ölpreisen. Was glauben Sie, ist sein Kalkül?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Auch im letzten Jahr hat man ja des Öfteren gehört, dass man ja eigentlich niedrigere Preise sich wünscht und gleichzeitig die Sanktionen gegen die iranischen Ölexporte wiederbelebt hat, die eine Zeit lang ausgesetzt wurden. Und damit hat man ja im letzten Jahr zu diesem massiven Preisanstieg auf über 85 US-Dollar je Barrel Brent im Herbst letzten Jahres eigentlich geführt hat.
China ist mit Abstand der größte Ölkunde des Iran. Können die USA China überhaupt zwingen?
Das ist eine sehr gute Frage, denn gleichzeitig laufen die berühmten Handelsgespräche oder der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist bei weitem noch nicht gelöst. Und eine Nicht-Einigung in Bezug jetzt auf die iranischen Ölexporte nach China könnte diese noch zusätzlich gefährden. Denn wir gehen nicht davon aus, dass China sich an diesen Sanktionen beteiligen wird. Aber in dieser Situation ist es auch nicht wahrscheinlich, dass die USA jetzt härtere Sanktionen gegen China anwenden sollten. Das ist eine Verfahrenssituation, die gilt es auch momentan zu beobachten. Wir gehen aber davon aus, dass dies durchaus auch die Gespräche ernsthaft gefährden könnte.
Zum Schluss, China hat sich mehrfach darüber beschwert, dass es keine rechtlichen Grundlagen für die Sanktionen gäbe, dass es einseitige Zwangsmaßnahmen seien, die die USA für andere Länder verhängt. Gibt es dafür Vorgaben in der Geschichte der Sanktionen, gerade bei Energie und Öl, oder ist das eine Sache, die hat Trump sozusagen neu aufs Tapet gebracht?
Da sind ja für alle Beteiligten ist ein unerforschtes Land mit den Sanktionen, welche Grundlagen dafür genutzt werden, wie scharf diese ausgelegt werden. Klar ist aber, diese Sanktionen wurden ja schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren beschlossen, sie wurden aber immer wieder verschoben oder es gab auch sehr viele Ausnahmegenehmigungen. Und was der Trump macht, ist, dass er momentan diese Sanktionen sehr scharf auslegen möchte und diese komplett umsetzen will. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, nämlich aus dem letzten Jahr, dass auch im letzten Jahr das sehr häufig wiederholt wurde, bis kurz vor Schluss, wirklich eine Woche, bevor die Sanktionen umgesetzt werden sollten, Anfang November letzten Jahres, doch diese großzügigen Ausnahmegenehmigungen dann genehmigt wurden. Vielleicht passiert das auch diesmal.
Der Rohstoffexperte Eugen Weinberg war das im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Becker. Nach Deutschland. Wie steht es um die Fusionspläne zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank? Ende dieser Woche legt die Deutsche Bank ihre Quartalsbilanzen vor. Bis dahin wird mit neuen Informationen zur möglichen Hochzeit der beiden größten deutschen Geldhäuser gerechnet. Doch hinter den Kulissen wächst momentan der Widerstand. Nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch wichtige Anteilseigner der Deutschen Bank sind sich der Sache wohl nicht mehr so sicher. Ulla Herrmann.
Die Politik möchte einen nationalen Champion schmieden. Deswegen prüfen die Vorstände beider Banken seit Wochen, ob eine Hochzeit Sinn macht. Während die Anleger der Entscheidung entgegenfiebern, gibt es neue Gerüchte aus den Banktürmen. Danach soll sich im Aufsichtsrat der Deutschen Bank verstärkt Widerstand gegen den Zusammenschluss regen, schreibt die Zeitung die FAZ. Etliche Großaktionäre der Deutschen Bank würden Bedenken anmelden. Das Emirat Katar, der US-Vermögensverwalter BlackRock und der chinesische Mischkonzern HNA vor allem. Sie sehen die Fusion kritisch, weil sie eine mögliche Kapitalerhöhung befürchten, die ihre bisherigen Anteile am Frankfurter Institut stark verwässern würde. Auch zweifeln sie an der Sinnhaftigkeit eines solchen Zusammenschlusses. Was würde sich an der kritischen Lage der Geldhäuser nach der Hochzeit ändern, rätseln die Großinvestoren. Auch Firmenkunden stören sich an dem Vorhaben. Und die Mitarbeiter der beiden Frankfurter Geldhäuser wissen schon länger, was sie von dem Zusammenschluss halten. Nämlich nichts. 70% der Befragten bei der Deutschen Bank wollen keine Übernahme der Commerzbank. Denn im schlimmsten Fall käme es zum Abbau von 30.000 Jobs. Die Aktie der Commerzbank hat wegen der Übernahme Fantasien innerhalb eines Monats etwa 6% zugelegt. Anders hingegen das Papier der Deutschen Bank. Es verlor im gleichen Zeitraum über 4%.
Ulla Herrmann berichtete. Das Unternehmen Netflix ist mittlerweile auch schon 22 Jahre alt. Am Anfang konnten sich die Kunden Online-Videos aussuchen, die dann mit der Post kamen. Heute produziert Netflix einen Großteil seiner Serien selbst und die Post entfällt, denn die Filme stehen direkt im Internet gegen eine Monatsgebühr zum Anschauen bzw. Streamen bereit. Mit diesem Geschäftsmodell hat Netflix den Fernsehmarkt mächtig durcheinandergewirbelt. Netflix' größter Konkurrent ist bisher Amazon Prime. Doch jetzt könnte die Luft noch etwas dünner werden, denn auch Apple und Disney werden im Streamingmarkt mitmischen. Hinzu kommt noch ein hausgemachtes Problem, das die Konkurrenten von Netflix nicht haben. Markus Schuler berichtet.
Genau genommen hat Netflix zwei große Probleme an der Backe. Problem Nummer eins, die Finanzen. Das Silicon Valley-Unternehmen lebt über seine Verhältnisse. Es hat Schulden in Höhe von 8 Milliarden Dollar angehäuft. Und es ist Produktionsverpflichtungen für die kommenden Jahre in Höhe von mehr als 18 Milliarden Dollar eingegangen. Damit stellt es pro Jahr Dutzende neue Serien und Spielfilme her. Exklusiv. Netflix lizenziert seine Produktion nicht an andere, an Fernsehsender. Es unterbricht seine Filme auch nicht für Werbung. Medienexperte Steven Chaichik von der Washington Post erklärt im Interview mit dem TV-Sender CNN, worauf das Geschäftsmodell von Netflix gebaut ist. Abonnenten, Abonnenten, Abonnenten. Wenn die aber wegbrechen, dann gibt es derzeit niemanden, von dem sie zurückgewonnen werden könnten. Bei der Konkurrenz gibt es die Abhängigkeit von nur einer Erlösquelle nicht. Disney produziert Kinofilme, es besitzt Ferienparks und unterhält lineare TV-Sender wie ABC oder ESPN. Streaming-Neukonkurrent Apple stellt Smartphones und Computer her. Und Amazon betreibt ein Online-Kaufhaus und das weltweit größte Cloud-Angebot. Medienexperte Zeitschick. Wenn die Konsumenten in Massen ihre Streaming-Abos kündigen, es zu einer Wirtschaftskrise zum Beispiel kommt, wo alle sparen müssen, dann können das Disney, Comcast oder Warner Media wegstecken, weil sie weitere Standbeine im Markt haben. Netflix hat die nicht. Und die Wirtschaftsgeschichte der USA lehrt uns, dass es Firmen schwer haben, die nur über ein Geschäftsmodell verfügen. Solche Firmen werden aufgekauft. Ein Problem von Netflix ist also seine Abhängigkeit von einer einzigen Einnahmequelle. Erst vor wenigen Tagen hat es seine Abo-Preise angehoben, in Deutschland und den USA. Disney wird im Herbst mit Disney Plus mit Kampfpreisen in den US-Markt gehen. Es kostet nur die Hälfte von Netflix. Kann das ein Netflix aushalten? Und das bringt uns zu Problem Nummer zwei, die Inhalte. Netflix produziert wie kein anderes Unternehmen Inhalte am Fließband, in hoher Qualität, weltweit. Es kommt nach den jüngsten Quartalsergebnissen auf 149 Millionen Zahlen der Abonnenten. Doch ein Teil seiner Inhalte, vermutlich mehr als die Hälfte, stammt von anderen Anbietern, ist also lizenziert, zeitlich begrenzt. Diese Inhalte kommen zum Beispiel von Disney oder Warner Media, zu dem auch der erfolgreiche Pay-TV-Sender HBO gehört. Schon jetzt ist klar, Warner Media will weiter Lizenzverträge mit anderen abschließen, auch mit Netflix. Disney fährt aber eine andere Strategie. Es zieht immer mehr Inhalte von Netflix ab, um sie exklusiv auf seiner eigenen Plattform zu haben. Ich glaube, Disney hat gute Chancen, Netflix in puncto Zahl der Abonnenten herauszufordern. Sie haben die Inhalte. Wird Netflix darunter leiden? Ich glaube nicht, dass die 55 Millionen Netflix-Abonnenten in den USA den Dienst verlassen werden. Medienexperte Zeitschick von der Washington Post vertritt eine ähnliche Meinung, wie sie Netflix-Chef Reed Hastings immer wieder geäußert hat. Es sei genug Platz für alle da, meint Hastings. Zeitschick glaubt aber, dass die Hochzeit von Netflix bald vorbei sein könnte, jedenfalls was die Zahl der Abonnenten angeht. Ich glaube, Netflix muss nicht die meisten Abonnenten haben, um überleben zu können. In der Unterhaltungsbranche ist genug Platz für viele Unternehmen. Hastings und sein Produktionschef Soranos haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich immer wieder neu erfinden können. Ich würde sie nicht abschreiben, aber ihre Dominanz wird abnehmen. If these other
companies do things right. Ein Beitrag von Markus Schuler. Damit endet der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Jürgen Kuhn. Ich bin Nicolas Martin und morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.